D-Radio Wissen 100.
Gerade jetzt hier im Moment habe ich meinen kleinen Knopf gedrückt. Ne? Der macht das Mikro auf. Handlung, Konsequenz. Kennt jedes Kind das Prinzip. In 100 heute geht es auch um Konsequenzen, aber Konsequenzen weltweit und ums Handeln. Es geht heute ums Klima. Wir drücken ja quasi mit unserem Lebensstil ständig auf Knöpfchen, immer und immer wieder. Und die Wahrscheinlichkeit für Dürren, heftige Stürme, Überschwemmungen, die steigt. Wenn wir uns hier den Ernst der Lage klar machen wollen, dann geht das sicher über Statistiken, über wissenschaftliche Studien. Aber um wirklich zu begreifen, was da draußen passiert, brauchen wir Geschichten darüber. Davon haben wir heute drei. Und Niloufar Elhami, Redakteurin der Sendung, ist im Studio.
Genau so, Stefan. Und wir haben eine Geschichte aus Kiribati, korrekt ausgesprochen Kiribas, wie wir ja beide gelernt haben heute. Ein Inselstaat mitten im Pazifik, irgendwo zwischen Hawaii und Australien. Und ich muss an dieser Stelle noch ein bisschen betonen, wie unglaublich weit weg das ist. Das sind 3 Flugtage, ja, 3 von Deutschland aus. Und wir haben unsere Reporterin Gönner Ketels auf diese wahnsinnig lange Reise geschickt, damit sie für uns, für euch, die Realität einfangen kann, um die es den Menschen auf Kiribati geht. Die sind nämlich, und das ist nicht nur so dahergesagt, eins der ersten Opfer möglicherweise des Klimawandels. Das sagen die selbst.
Weil die nur so knapp über dem Meeresspiegel liegt, die Insel.
Dieses gewaltige, genau salzige Meer ist auf diesen Atollen wirklich nie mehr als ein paar Schritte entfernt. Und die Angst vor diesem Meer und davon geschluckt zu werden, ist sehr, sehr real.
Unsere zweite Geschichte kommt aus Bangladesch. Dort geht es um ein Dorf, ja, man könnte sagen, das darum kämpft, höher gelegt zu werden. Ne? Viele Leute wollen hier ihre Autos gerne tiefer legen. Da geht es wirklich darum, dem steigenden Wasser zu entkommen. Allerdings ist es hier eben kein Meerwasser, sondern der Monsunregen. Auch der nimmt zu. Ne? Mit wachsender Klimatätigkeit wachsen da auch immer die Regenfälle. Die Wetterextreme werden stärker. Der Monsunregen fällt heftiger aus und so weiter.
Unberechenbar.
Hören wir gleich
geworden.
Aus Bangladesch.
Und dann schauen wir im Vergleich zu Kiribati jedenfalls quasi um die Ecke, nämlich zu der Nordsee und den Halligen dort. Und ja, auch dort ist der Klimawandel zu spüren. Und wir, oder besser gesagt unsere Kollegin Almut Knigge, hat den Klimawandel wirklich dort besucht und gesucht und gefunden. Und auch da geht es um das bedrohliche Wasser, das steigende Wasser. Und was das genau heißt, das hat Almut wirklich am eigenen Leib erleben können. Und das hören wir auch.
In allen drei Geschichten treffen wir Menschen, die das hautnah miterleben müssen, was wir Klimawandel nennen.
D-Radio Wissen.
Untergehen mit Ansage. Ihr hört die 100 mit Geschichten vom Klimawandel. Und die erste kommt aus Kiribati, wie es richtig heißt. Kiribati liegt im Westpazifik. Und ja, es liegt wirklich im Westpazifik. Der Großteil der Fläche ist keine 2 Meter über dem Meeresspiegel. Und in den letzten Jahren ist Kiribati, ja, könnte man sagen, zum Fanal des Klimawandels geworden. Erstens, weil es so verdammt tief liegt. Und zweitens, weil der Präsident von Kiribati, Anote Tong, weil der es geschafft hat, der Weltöffentlichkeit zu erklären, was hier passiert mit seinem Land und den Menschen. 100 Autorin, Gönner Ketels, die ist für uns dorthin geflogen.
Klimawandel. Schon dieses Wort löst bei mir irgendwie immer ein schlechtes Gewissen aus. Nicht so viel Auto fahren.
10 Kilometer in einem Auto fahren, 4,5 Kilogramm CO2.
Weniger Fleisch essen.
Einen Cheeseburger essen, 2,5 Kilogramm CO2.
Sogar weniger Kaffee trinken.
Einen Latte Macchiato trinken, 340 Gramm CO2.
Denn sonst, ja was denn eigentlich? Ich meine, es wird ein bisschen wärmer, na und? Bei mir in Berlin wäre das im Winter eigentlich ziemlich nett. Dann höre ich von Kiribati. Das soll vielleicht eins der ersten Opfer unserer Klimasünden sein. Also ich muss das erstmal googeln.
Eine Google-Suche auf einem Laptop durchführen. 2 Gramm CO2 pro Minute.
Kiribati. Ausgesprochen Kiribati. Das ist ein Inselstaat mitten im Pazifik und der liegt so auf halber Strecke zwischen Hawaii und Australien. Die Fläche, die der im Meer bedeckt, ist halb so groß wie Europa. Krass, ich habe da noch nie von gehört. Die Landmasse ist aber winzig. 33 ganz weit verstreut liegende Inseln und insgesamt nur 100.000 Einwohner. Und diesen Menschen droht der Untergang, weil ihre Inseln auf Korallenriffen liegen und nur 1 oder 2 Meter über den Meeresspiegel ragen Und wenn der weiter ansteigt, dann könnte der Pazifik ihre Inseln für immer verschlucken. Wie fühlt sich das wohl an? Also wenn der Klimawandel nicht nur so ein düsteres Zukunftsszenario ist, sondern schon da. Wenn es für dich jetzt quasi schon zu spät sein könnte. Ich mache mich auf die weiteste Reise meines Lebens. Fast 3 Tage dauert alleine die Anreise.
3,8 Tonnen CO2. Nur der Hinflug.
Von Berlin nach Paris.
203 Kilogramm CO2.
Von Paris nach Seoul.
1,7 Tonnen CO2.
Von Seoul nach Nandi in Fidschi.
1,5 Tonnen CO2.
Von Nandi nach Bonriki in Kiribati.
434 Kilogramm CO2.
Und da stehe ich jetzt am türkisblauen Meer, an der Küstenstraße zur Lagune, die von der 32 Quadratkilometer großen, bumerangförmigen Hauptinsel Tarawa umschlossen wird. Mein erster Eindruck, wow, Paradies. Und der zweite Eindruck, ein Haufen Säcke. Da stehen Männer und die schaufeln Sand und Zement rein und stapeln sie zu Wellen auf. Ich stehe hier mit Sinai. Sie ist 23 und Klimaaktivistin. Sinai ist klein, so ein quirliger Typ, die redet ununterbrochen und lächelt dabei. Gerade guckt sie aber ziemlich entgeistert. Ein paar Wochen war sie nicht mehr hier, sagt sie, und schon wieder sind die Dämme alle von der Flut zerstört worden. Bis zur Straße kommt das Wasser dann hoch und zerfrisst die ganze Küste. Erosion.
It comes up to here?
Yeah, like it's being eroded. Mm-hmm. And it's really fast, eh? And that's what we always afraid of, eh? Like having this high tides.
Sinai hat Angst vor den King Tides. So nennen sie hier die heftigen Sturmfluten. Früher gab es die wohl nur ganz selten. Inzwischen aber echt jedes Jahr. Und im Februar und März hat es Kiribati in diesem Jahr richtig heftig erwischt. Erst eine Sturmflut und dann noch der allererste Zyklon, den sie hier jemals hatten.
The first thing came is the King Tide. And few weeks later, then the Cyclone Pam.
Zuerst kam die Sturmflut und ein paar Wochen später der Zyklon Pam. Sowas kannten wir bisher gar nicht. Und jetzt erleben wir es am eigenen Leib. Klimawandel ist real und er passiert hier in Kiribati. Wenn wir nichts gegen den Anstieg des Meeresspiegels tun, dann gehen wir unter. Eines Tages werden wir alle unter Wasser sein.
Ja, die Angst vor dem, was kommt, ist das eine. Aber Leben in Kiribati ist jetzt schon total schwer und ungesund geworden, sagt Sinai. Und zwar vor allem hier auf Tarawa. Hier ist der Regierungssitz von Kiribati, hier ist die Verwaltung und das bisschen Wirtschaft, das das Land hat. Sinai nimmt mich mit in ein Dorf, das liegt ganz nah am Strand. Der ist hier sowieso nie mehr als ein paar Schritte entfernt. Ein paar Schritte und das Südseeparadies kriegt sofort dunkle Flecken. Überall Müll, direkt am Strand. Kleider, Schrott, Verpackungen von importierten Lebensmitteln. Das sieht total eklig aus und so riecht es auch. Also mein Badelaken würde ich hier jedenfalls auf gar keinen Fall ausrollen. Der Müll landet deshalb am Strand, weil die Hauptinsel Tarawa total überfüllt ist. 50.000 Menschen, die Hälfte aller Ikiribati. Ikiribati, so nennen sich die Menschen hier. Tarawa ist übrigens so schmal, dass an manchen Stellen nur eine Straße draufpasst. Rechts und links noch Schutzwälle und direkt dahinter die Lagune oder der Pazifik. Angeblich sind manche Teile der Insel so dicht besiedelt wie Tokio. Und jedes Jahr wird es noch schlimmer. Menschen von anderen Inseln ziehen hierher, weil sie hoffen, bessere Jobs und Bildung für ihre Kinder zu finden. Sinai und ich, wir laufen auf sandigen Trampelpfaden vorbei an offenen Hütten aus Pandanusholz mit Dächern aus Kokospalmenblättern. 30 Grad, es ist total heiß. In der Mittagshitze dösen überall Erwachsene, nur die Kinder spielen. Sinai bleibt plötzlich stehen vor einem großen Plastikbehälter und da klopft sie gegen. Ein Regenwassertank, circa 2 Meter hoch. Sie hat den hier mit aufgestellt vor 2 Monaten. Jetzt zapft sie sich Wasser in einen Becher.
I'm just thirsty.
So it's safe to drink, right?
This one is much better.
Viel besser als das Brunnenwasser, meint sie. Das benutzen sie inzwischen nur noch zum Waschen. Das Meerwasser hat das Grundwasser nämlich versalzen.
Durch die Überflutung des Landes und die Küstenerosion ist unsere Wasserlinse zerstört worden. Das Grundwasser ist mit Salzwasser vermischt und nicht mehr gut für uns.
Der Klimawandel ist übrigens richtig ungerecht. Wer sowieso schon am allerwenigsten hat, den trifft dann noch mal richtig hart. Kiribati ist arm. Und hier in solchen Dörfern wohnen wirklich die Ärmsten. Das Meer versalzt ja nicht nur ihr Grundwasser. Wenn die Flut kommt, dann gehen die hier als Erste baden. Klingt jetzt vielleicht zynisch, aber so ist es echt. Ihre Hütten werden als Erstes zerstört, weil sie so nah am Wasser stehen und weil sie auch schweren Unwettern nicht standhalten können. Das Salzwasser spült jedes Mal ein Stück von ihrer sowieso schon kleinen Lebensgrundlage weg und bringt den Tod für ihre Brotfruchtbäume. Das ist eine der wenigen Pflanzen, die hier auf dem unfruchtbaren Boden überhaupt noch wachsen.
That's one of them?
Yeah.
The trees that died from the seawater?
Auf einen von den Brotfruchtbäumen zeigt Sinai. Der steht schwarz und tot mitten in der Landschaft.
Das Land, unsere Leute und das Meer. Diese Beziehung ist wirklich sehr eng. Wir leben vom Land und vom Wasser. Wenn das zerstört wird, dann sind wir auch zerstört.
Also schon wieder tot durch Wasser. Nicht der schnelle, wenn der steigende Meeresspiegel irgendwann alles verschwinden lässt. Wir reden hier von dem schleichenden Tod, der es nicht in die Schlagzeilen schafft. Der schleichende Tod durch die Überflutungen, die das Land langsam aber sicher versalzen und unbewohnbar machen. Wir setzen uns ins Auto und fahren die Küstenstraße weiter. Wir fahren Auto wie jeder, der sich das hier leisten kann.
20 Kilometer in einem Mittelklassewagen fahren, 9 Kilogramm CO2.
Die Ikiribas haben gar nichts gegen westlichen Komfort, fällt mir da auf. Im Gegenteil. Und die Schattenseiten, die sind auch schon da. Plötzlich stehen wir im Stau. Das fühlt sich fast so an wie bei mir zu Hause in Berlin. Wir stecken fest auf der frisch asphaltierten und der einzigen Straße der Insel. Immerhin mit Blick aufs Meer hinter den Hütten rechts und links. Das ist dann doch anders als in Berlin.
Wow, we're stuck in traffic. In world. This is like being in a big city, not on a small island.
Yeah. Small. But complicated. And they keep on buying their car.
Kleine Insel, viele Autos, weil jeder eins haben will. Und die Angst vor dem Untergang macht nicht mal die Druck, umzudenken?
So do you think maybe even here people don't care enough about climate change?
They don't care enough because they don't know.
Er kümmert sie nicht genug, weil sie gar nicht wissen, was der Klimawandel ist. Aber weißt du, in so kleinen Ländern wie Kiribati haben wir doch keinen Einfluss auf die Emissionen, anders als die großen Länder.
Nur Opfer, was sie hier tun, das zählt gar nicht und schuld sind die Großen? Ist das nicht genau das Problem? Also wenn die sogar hier so ticken, warum soll dann jemand wie ich umdenken? Obwohl meine Wohnung doch gar nicht versalzen ist und mein Leitungswasser noch in Strömen fließt. Den Ikiribas steht das Wasser quasi bis zum Hals. Und trotzdem ziehen die offenbar nicht mal hier alle an einem Strang. Vielleicht denken sie sich einfach genau dasselbe wie ich auch schon zu Hause. Haben zwar irgendwie ein schlechtes Gewissen, aber denken sich, sie können ja sowieso nicht viel ausrichten. Andererseits, das bisschen Autofahren, das ist echt ein Witz im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland in die Luft pusten. Nach 39 Kilometern hört die Insel eh auf und hier gibt's keine Industrie und keine großen Luftverpester. Also zugegeben, mein Vergleich hinkt. Dass Sinai nichts tun würde, kann man aber nicht behaupten. Sie fährt dieses Jahr zur Klimakonferenz nach Paris, um die Geschichte von ihrem kleinen Land zu erzählen. Abends nimmt Sinai mich mit nach Bessio, das ist der größte Ort der Insel. Zwischen ein paar Häusern gehen wir in so einen dunklen Schuppen. Nur ganz hinten im Raum steht eine Bühne und die ist mit Neonröhren beleuchtet. Karaoke. An so niedrigen Tischen sitzen überall junge Leute. Auf unserem Tisch steht eine große Plastikschüssel und ein Trichter. Einer von Sinais Freunden vermischt damit Wasser mit Rauschpfefferwurzelpulver und füllt das Ganze in Plastikflaschen. Kava heißt das. Das Zeug ist hier beliebter als Alkohol und ist genauso berauschend. Die Stimmung ist super. Alle lächeln so ein bisschen weggetreten. Aber viele von den Freunden, die hier früher noch in der Kava-Bar dabei waren, kommen gar nicht mehr, erzählt Sinai. Sie sind nämlich weg aus Kiribati. Und nach stirbt damit auch das Gemeinschaftsgefühl.
Die meisten hier kriegen jetzt Angst und wollen das Land verlassen. Ich befürchte, dass dann alles hier verloren geht. Das Gemeinschaftsgefühl, das Singen, das Tanzen.
Manche gehen also schon jetzt. Sie ziehen weiter von der überbevölkerten Insel ins Ausland. Dabei soll doch der Untergang Prognosen zufolge frühestens in ein paar Jahrzehnten kommen. Wann, das weiß keiner so genau. Aber so viel ist klar. Jedes Jahr legt der Meeresspiegel zurzeit ungefähr 3 Millimeter zu. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte er um 2 Meter ansteigen. Das ist zu viel für Kiribati. Denn hier liegt fast nichts höher als 1 oder 2 Meter.
Do you think Kiribati can still be saved?
Jetzt mal ans Eingemachte. Ich sitze Anote Tong gegenüber, dem Präsidenten von Kiribati. Er ist der Staatschef und der berühmteste iKiribati. Er hat es geschafft, den Untergang von seinem Land medienwirksam zu vermarkten. Bevor Anote Tong 2003 ins Amt kam, hatte jedenfalls, glaube ich, kaum jemand je von Kiribati gehört. Jetzt ist Tong so eine Art Klimapromi. Und? Glaubt er eigentlich selbst daran, dass die Inseln gerettet werden können?
As far as I know from the science that I've been advised is that regardless.
Die Wissenschaft belegt, dass selbst wenn die Emissionen auf Null zurückgehen, die Gase, die schon in der Atmosphäre sind, dafür sorgen, dass wir ernsthafte Probleme bekommen. Jetzt ist die Frage, wie können wir überleben?
So, really we're talking about how we can survive beyond this point.
Ums Überleben würde es jetzt gehen und um Ressourcen, wie er es ausdrückt. Klar, mehr Geld aus dem Ausland, meint er. Damit die Menschen in Kiribati sich zumindest in Zukunft vor den Fluten schützen können. Moderne Schutzdämme, eine künstliche schwimmende Insel, solche Ideen gibt es. Aber die kosten einfach viel mehr Geld, als das kleine Land alleine aufbringen kann. Die Opferrolle ist natürlich bequem. Es gibt aber auch Stimmen, und zwar nicht nur die der üblichen Klimawandelleugner, die Zweifel daran haben, dass Kiribati wirklich untergeht. Es gibt eine Studie von 2011, die sogar festgestellt haben will, dass mehrere Pazifikinseln, auch Kiribatis Hauptatoll, nicht etwa kleiner werden, sondern wachsen. Anute Tong hört das von mir natürlich nicht zum ersten Mal. Er winkt sofort ab.
A lot of people are disputing that climate change is a reality because they don't see everybody going underwater.
Viele zweifeln den Klimawandel an, weil sie sich nicht vorstellen können, dass alle untergehen. Aber darauf wollen wir ja gar nicht warten. Sind die Menschen vom Klimawandel betroffen? Die Antwort ist ja. Sind sie es zu 100%? Nein. Zu 50%? Nein. Zu 5%? Ja, vielleicht. Vielleicht sind es 10%. Der Anstieg kommt Schritt für Schritt.
Naja, wo er recht hat, hat er ja recht. Kiribati muss ja gar nicht erst zum Atlantis werden. Wenn hier alles komplett versalzt und keiner mehr hier leben kann, dann ist das Ergebnis doch am Ende dasselbe. Dann werden die iKiribati auch zu Klimaflüchtlingen. Präsident Tong hat dafür übrigens schon vorgesorgt. Der hat für umgerechnet 6 Millionen Euro, ein Haufen Geld für das arme Kiribati, 22 Quadratkilometer Land auf einer Insel in Fiji gekauft. Und da sollen die dann mal alle zusammen hin auswandern können.
Okay, let's give up.
Ich treffe Sinai wieder bei einem Abend mit anderen Klimaaktivisten. Sie sitzen alle in einem großen Saal auf dem Boden und reden durcheinander. Eine von ihnen ist Pelenise Alofa. Sie hat vor 8 Jahren das Kiribati Climate Action Network mitgegründet. Das ist eine Organisation, die den Menschen in den Dörfern hilft, sich auf den Klimawandel einzustellen. Wie mit den Regenwassertanks zum Beispiel. Aber Pelenise Alofa weiß auch, sie können eigentlich nur an den Symptomen rumdoktern. Der Anstieg des Meeresspiegels ist nämlich gar nicht die schlimmste Krankheit von Kiribati, sagt sie. Sie hat Angst vor dem Fieber.
Unsere Inseln entstehen aus Sand, den die Korallen produzieren. Meine größte Sorge ist, dass wenn das Meer wärmer wird, auch nur um 1 Grad, dass das unsere Korallen beschädigt.
Die Atolle von Kiribati entstehen also aus Sand, das die Korallenriffe hier absondern, erklärt Pelenise Alofa. Wenn das Meer auch nur um 1 Grad wärmer wird, dann könnten die Korallen sterben. Und damit dann auch die Inseln. Ich frage sie auch noch nach dem Land in Fiji. Könnte sie sich eigentlich vorstellen, da mal hinzuziehen?
Wie in Kiribati, wir besitzen unser Land. Es ist unsere Identität. Jeder muss eine Verbindung zu einem Stück Land irgendwo haben. Von der Familie seiner Mutter oder seines Vaters. Wenn jemand sein Land verliert, dann verliert er alle seine Bindungen.
Okay, für die iKiribati ist ihr Land also wirklich alles. ihre Identität. Und wer kein Land hat, ist ein Niemand. Arm ist hier also nicht, wer kein Geld hat, sondern wer kein Land hat.
Die
ihr Land einfach aufgeben, für Sinai geht das gar nicht. Gerade steht sie knöcheltief im Wasser in der Lagune auf Sand in einem kleinen Wald aus Mangroven. Das sind so kleine Bäume mit großen verzweigten Wurzeln, die aus dem Sand rausragen. Die können sogar in ganz salzigen Boden wachsen. Und wenn die Sturmflut wieder kommt, dann schwächen sie die Wellen ab. Und sie verlangsamen auch die Erosion der Küste. Sinai pflückt einen Ableger nach dem anderen von den Bäumen. Das sind gut 30 cm lange, braun verfärbte Zweige und sie wirft sie in eine Plastiktüte. Wenn Ebbe ist, dann will sie sie ein paar hundert Meter weiter in den Sand pflanzen. Wer Bäume pflanzt, hat Hoffnung. Ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen Trotz.
Ich will hier nicht wegziehen, egal wie schlimm der Klimawandel wird, egal wie sehr er mein Leben bedroht. Ich gehe nicht weg. Ich liebe mein Land und bin stolz darauf, eine Ikiribas zu sein.
Das Traurige ist, es ist eigentlich ganz egal, was Sinai macht. Ob sie Mangroven pflanzt, ob sie Sandsäcke aufstapelt oder Regenwasser sammelt. Ob sie hier in ihrer Heimat bleiben kann, das liegt schon lange nicht mehr in ihrer Hand. Und während ich darüber noch nachdenke, sitze ich schon wieder im Flieger. Zurück nach Berlin.
Gesamtbilanz dieser Flugreise? 7,6 Tonnen CO2. Die durchschnittliche jährliche Klimabilanz eines Menschen? 7 Tonnen CO2.
Gönner Kittels hat erzählt, wie der Klimawandel den Inselstaat Kiribas bedroht. Mein Tipp, besucht mal unsere Seite deradiowissen.de. Da könnt ihr euch Gönners Film der Reise ansehen, den sie für die Deutsche Welle gemacht hat.
Deradiowissen 100.
Deradiowissen, ihr hört die 100 über den Klimawandel. Untergehen mit Ansage haben wir die Sendung genannt. Eine Lehre aus dem Klimawandel ist ja, alles hängt mit allem zusammen. Und egal, wo du auf dieser Welt in den letzten paar hundert Jahren und was da in die Luft geblasen worden ist, alles zählt. Jede Tonne CO2 geht ins System hinein und hat Einfluss. Ich denke, aber die meisten verstehen das, aber die wenigsten ändern ja ihr Verhalten. Mit einigen Ausnahmen. Niloufar Elhami, Redakteurin der Sendung, du kennst so jemand, dem das nicht egal ist und der ganz anders lebt, weil er das weiß.
Genau, und zwar aus der 100. Ne? Er nennt sich Klamsi und ist einer der Initiatoren von der Baumbesetzung des Hambacher Forstes. Darüber haben wir vor ein paar Monaten in 100 berichtet. Dieses Waldgebiet liegt zwischen Aachen und Köln in Nordrhein-Westfalen. Und genau hier liegt aber auch eins der größten Tagebauten Deutschlands, nämlich das Braunkohlegebiet Hambach. Das ist, also muss man sich vorstellen, das ist eine Fläche fast so groß wie die Insel Sylt. Ja, und klar ist, dass alles, was auf diesem Gebiet liegt, dem Baggern weichen muss. Und
da haben wir im Prinzip auch Klimaflüchtlinge, ne? Weil dafür Dörfer umgesiedelt werden mussten.
Alles, Städte, so im weitesten Dörfer, Sinne. Ja. Wald und so weiter. Und dagegen leistet unter anderem eben Klamsi Widerstand zusammen mit vielen anderen Aktivisten. Ja, und wie machen sie das? Sie besetzen die Bäume, sie bauen Baumhäuser in 20, 30 Meter Höhe. Sie leben dort rund um das Jahr, auch im kalten Winter. Und ganz dramatisch wird es, wenn neue Waldrodungen anstehen und die Polizei eben diese Flächen räumen muss. So, was natürlich nicht so einfach ist, weil Klamsi und die anderen sich anketten. Und unsere Kollegin Vera Pache war mehrmals dort im Hambacher Forst, um mit den Waldbesetzern zu sprechen. Und man muss auch sagen, das sind alles Menschen, die es wirklich ernst meinen. Ne? Es ist überhaupt kein Spaß. Die machen total ernst aus ihrem Klimakampf. Und Klamsi zum Beispiel ist in den letzten Jahren bei allen großen Klimakonferenzen dabei gewesen, an den großen Demos teilgenommen. Aber da scheint sich jetzt was so ein bisschen geändert zu haben. Vera war nämlich vor ein paar Tagen dort und hat Klamsi nochmal getroffen, Klamsi, und erfahren, warum er es mittlerweile für sinnvoller hält, eben vor der eigenen Tür zu kämpfen.
Hier ist halt so die größte CO2-Quelle Europas und hier kann man direkt was gegen den Klimawandel tun. Hier kann ich mich direkt diesem Wahnsinn in den Weg stellen und nicht an andere Leute appellieren, dass sie doch bitte vielleicht mal in 20 Jahren das ein bisschen runterfahren, sondern ja, hier kann ich mich ans Kraftwerkstor ketten und einfach selber mal Klimawandel aufhalten. Ich finde es halt insofern sinnvoller, wenn Leute lokal handeln, ihre eigenen CO2-Quellen einfach zudrehen.
Ja, da hat Clumsy so quasi den nächsten Schritt vollzogen. Ne? Versucht da hier zu Hause was zu machen. An die eigene Nase packen wäre so vielleicht das Stichwort. Global denken, lokal handeln. Ja, jetzt kommt man direkt mal, können wir uns selber angucken, was machen wir denn hier eigentlich gegen Klimawandel?
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist es doch einfacher, erstmal im eigenen Alltag was zu ändern. Ich habe heute schon drüber nachgedacht, was Clumsy sagt. Und ich meine, keine Ahnung, Staubbelastungen in der eigenen Stadt verringern, Fahrrad fahren, grüne Stromanbieter unterstützen.
Du gehst also viel zu Fuß, ne?
Ja, ich gehe sehr, stimmt, das okay. Weißt du, Stefan, ich gehe sehr viel zu Fuß. Aber so Kleinigkeiten, anstatt sich dann gleich mit den unmöglichen Riesen, so geht es mir zumindest, wie China, Amerika, Brasilien auseinanderzusetzen, da resigniere ich natürlich in meinem Kopf total schnell, was einfach eine Nummer zu groß ist.
Ja, leider sind wir jetzt hier auf dieser Mikroebene und wir sehen, unsere ganze Welt läuft mit Hochtouren immer so weiter. CO2, Methan, während wir jetzt hier reden, pupsen die Kühe und laufen die Meiler und alles wird nach oben geblasen und das, was jetzt in der Luft hängt, haben wir gerade auch schon gehört, ist ja noch gar nicht oben, also beziehungsweise ist noch lange im System und hat noch gar nicht all seine bedrohliche Wirkung entfaltet.
Ich bin da leider, oder zumindest was den großen globalen Zusammenhang betrifft, ja etwas pessimistisch und auch zynisch geworden. Aber so ein bisschen Hoffnung entdecke ich dann doch in mir, um das Stichwort lokal nochmal aufzugreifen. Also, dass die sozusagen vorübergehende Lösung vielleicht doch im ganz, ganz Kleinen liegt. Also das, was wir spürbar verändern können, nämlich die Umgebung, vielleicht meine Straße, mein Stadtteil, meine Stadt, vielleicht sogar mein Bundesland. Keine Ahnung. Also so ganz zynisch bin ich vielleicht
auch
nicht.
Willst du doch nicht aussteigen?
Nee,
ja.
Wirklich nicht.
Ich bin da bei dir.
D-Radio Wissen 100.
Ihr hört die 100. Wenn der Klimawandel eine Ursache für Flucht ist und der Meeresspiegelanstieg und Überschwemmungen die großen Probleme des Klimawandels sind, was macht dann eigentlich so ein Land wie Bangladesch? Bangladesch liegt nur knapp über dem Meeresspiegel. Von Juni bis August kommt der Monsun. Bangladesch hat eine der höchsten Bevölkerungsdichten überhaupt. Schwierige Sache. Yvonne Koch war für die 100 da, im Dorf Charitabari, in einem Dorf, das vielleicht noch gerettet werden kann.
Der Fluss Tista ist einer der größten Ströme in Galbanda, wurde mir gesagt. Aber als wir jetzt im November am Flussufer ankommen, wo die Regenzeit schon länger vorbei ist, ist das schwer vorstellbar. Der Tista ist zwar noch relativ breit, es sind etwa 10 Meter bis zum anderen Ufer, aber tief ist er definitiv nicht. Denn den 5 Jungs im Wasser reicht es gerade mal bis zum Oberschenkel. Sie sind zwischen 10 und 12, schätze ich, ziehen einen Kahn an unser Ufer und machen uns deutlich, dass sie uns trockenen Fußes auf die andere Seite bringen wollen. Das andere Ufer ist übrigens eine Schwemminsel, die während der Regenzeit vollkommen von Wasser eingeschlossen ist. Und unsere Begleiter, Vertreter von lokalen bengalischen Hilfsorganisationen, wollen uns dort das Dorf Charitabari zeigen. Also steigen wir ein. Wir, das sind der Leiter der Klingenburg-Festspiele, sein Pressesprecher aus Deutschland und ich als Radiojournalistin. Wir wollen uns vor Ort ein Bild über die Auswirkungen des Klimawandels machen. Die 5 Jungs vom Fluss begleiten uns und führen uns an mehreren Wellblechhütten vorbei zu einem Dorfplatz. Stühle stehen hier im Kreis. Manche aus Plastik, andere aus Holz. Jede Familie scheint eine Sitzgelegenheit aus dem Haushalt hergetragen zu haben. Und jetzt stehen sie alle auf dem Platz, hinter den Stühlen. Über 50 Männer, Frauen und Kinder, alle in farbenfrohe Stoffe gewickelt.
Salam alaikum.
Wir werden neugierig gemustert. Nicht unfreundlich, eher interessiert. Fremde kommen hier offenbar nur selten her. Eine Frau mit rot schimmerndem Schultertuch ergreift das Wort, stellt sich als Laili Begum vor und begrüßt uns. Und das in diesem muslimischen Land, in dem sonst nur die Männer das Sagen haben. Vielleicht ist diese Laili eine Art Ortsvorsteherin, denke ich mir. Jedenfalls ist sie ein bisschen größer als die anderen Frauen und etwas fülliger. Vor allem aber tritt sie unglaublich selbstbewusst auf und hat keine Hemmungen, vor Fremden zu sprechen. Sie legt höflich los, bedankt sich bei den Vertretern der bengalischen Hilfsorganisation CDD, dem Center for Disability and Development, dass sie das Dorf nach der letzten Flut unterstützt haben. Aber dann, ganz plötzlich, wirkt sie etwas angespannt. Und zwar ab dem Moment, in dem ihr übersetzt wird, dass der Festspielleiter Marcel Krohn mit 21.000 Euro Spendengeldern nach Bangladesch gekommen ist. Das Geld haben die Besucher der Klingenburg-Festspiele gespendet, damit ein Hilfsprojekt im Überschwemmungsgebiet von Galbanda unterstützt werden kann. Deshalb ist Marcel Krohn jetzt selbst hier, um sich verschiedene Projekte der lokalen Hilfsorganisation CDD anzuschauen. Laili ergreift wieder das Wort und schildert energisch, was es für sie und alle im Dorf bedeutet, wenn die Flut kommt.
Letztes Jahr konnten wir gar nicht aus dem Haus. Überall war Wasser. Die Lebensmittel wurden knapp, denn wenn das Wasser kommt, kriegen wir nirgends was zu essen her. Trinkwasser ist auch ein Problem. Bei Flut dringt das Wasser nämlich in unsere Brunnen ein und wenn wir es dann hochpumpen, ist es längst verseucht. Und wenn wir es trinken, werden wir krank, bekommen Durchfall, Augen- und Hautkrankheiten. Diese Verunreinigungen im Wasser, oft sieht man die nicht. Aber 3 Kinder aus unserem Dorf sind daran gestorben. Und unsere Kühe. Wir haben auch 4 Kühe verloren letztes Jahr.
Laili ist kaum zu bremsen, aber der CDD-Vertreter unterbricht sie immer wieder. Immerhin muss er ja auch übersetzen. Dann reibt sich die große Frau den goldenen Nasenring, zieht sich das rot schimmernde Schultertuch über den Kopf und wartet angespannt, bis sie weitererzählen kann.
Die Kinder können während der Flut nicht zur Schule gehen. Wir haben auch kein Boot und es wäre eh viel zu gefährlich. Nur wenn wir zum Beispiel eine Schwangere haben, die ihr Baby während der Überschwemmungen kriegt, versuchen wir ein Boot aufzutreiben. Und wenn wir keins finden, bauen wir eins aus Bananenstauden, damit sie irgendwie ins Krankenhaus kann.
Wir. Laili spricht immer von wir. Und tatsächlich sind die Dorfbewohner jetzt näher um sie gerückt. Wahrscheinlich sind gerade wirklich alle 11 Familien hier auf dem Platz. Alle, die während der Überschwemmungen zusammenrücken und vor allem zusammenhalten müssen. Und dabei sind offenbar die sonst üblichen Hierarchien und Geschlechtertrennungen aufgeweicht worden. Nur so kann ich mir erklären, dass nicht der reichste Mann am Ort oder der Älteste zu uns spricht, sondern eine 42-jährige Frau. Laili spricht jetzt direkt zu dem Festspielleiter Marcel Krohn. Sie zeigt auf die brachliegenden Felder auf der einen Seite des Dorfes und erklärt, dass sie erst jetzt überhaupt mit der Aussaat beginnen könnten. Denn die Überschwemmungen werden immer heftiger, vernichten die Ernten und bringen alles durcheinander, sagt sie.
Normalerweise bepflanzen wir die Felder im September neu. Wir müssen immer warten, bis die Flut wieder zurückgeht. Aber manchmal gibt es 2 oder 3 Mal pro Jahr Überschwemmungen und es dauert immer länger, bis wir mit den Pflanzungen beginnen können. Deshalb müssen unsere Männer in der Zeit woanders Arbeit suchen, in anderen Distrikten. Manche arbeiten als Rikscha-Fahrer, andere suchen sich Arbeit als Erntehelfer oder Holzfäller.
Einen kurzen Augenblick lang lässt die stattliche Frau die Schultern hängen. Der Blick schweift ins Leere.
Wir sind 5 in der Familie, aber 2 meiner Töchter sind verheiratet. Deshalb leben wir mit unserem Sohn nur noch zu dritt im Haus.
Und wenn die Flut kommt und uns alles nimmt, sagt Laili, und ihre Stimme wird monoton, dann müssen alle Männer fort, für Monate, auch die ganz Jungen. Sie müssen dann als Tagelöhner oder Rikscha-Fahrer arbeiten und den ganzen Tag strampeln. 2, 3 Euro am Tag kann man da verdienen. Davon muss dann eine ganze Familie leben. Das Geld reicht oft nicht.
Wir wollen hierbleiben. Das geht aber nur, wenn wir Unterstützung kriegen.
Ein älterer Mann schiebt sich in den Kreis. Klein, drahtig und mit einem Gesicht voller lustiger Falten. Sein Name sei Mohamed Muslim Ali und er sei einer der Dorfältesten, sagt er. Das glaube er wenigstens, denn so genau wisse er sein Alter gar nicht. So um die 64 wahrscheinlich. Er grinst verschmitzt und die Falten in seinem Gesicht scheinen zu tanzen. Aber er sei auf jeden Fall alt genug, um die Veränderungen bemerken zu können.
Vor 20 Jahren war die Flut noch anders. Sie kam im Juni, Juli. Heutzutage kann sie jederzeit kommen. Jetzt kann es im September und Oktober sogar auch noch sein. Wir können das nicht mehr voraussagen. Früher kam die Flut langsam. Die Bauern hatten genug Zeit, die Reiskörner anzubauen und die Saat auszusäen. Jetzt hat sich der Ablauf geändert. Wir wissen nicht, warum.
Er bittet uns mitzukommen, nur ein paar Schritte bis hinter die lange Wellblechhütte am Ortsende. Es geht leicht abwärts und kurz vor dem Fluss bricht die Erde abrupt ab. Hier habe das Wasser schon riesige Stücke vom Ufer einfach weggespült.
Letzten April gab es außerdem einen Sturm, der hat Bäume und Häuser einfach mitgerissen. Auch das Regenmuster hat sich verändert. Stürme kommen jetzt nicht mehr nur im April, sondern auch in anderen Monaten. Und die beschädigen auch unsere Gesamternte. Ich habe keine Ahnung, warum sich das alles ändert.
Es kommen Zwischenrufe von jüngeren Dorfmitgliedern. Natürlich auf Bangla. Aber auch das englische Wort Climate Change ist zu hören. Klimawandel. Der Dorfälteste wischt dieses Wort aber mit einer Handbewegung weg. Worte helfen da nichts, meint er. Nur weil ich einen Namen für etwas habe, ist das Problem noch lange nicht weg.
Es ist schwierig, eine dauerhafte Lösung zu finden. Wir sehen ein Problem, versuchen etwas dagegen zu finden und dann hat es sich doch schon wieder verändert. Ich habe keine Lösung.
Muslim Ali sagt, seit Jahren kämpfe das ganze Dorf immer wieder mit dem Wasser. Denn das Dorf ist ja auf einer Schwemmlandinsel mitten in dem großen Fluss Tista gebaut. Und während der Regenzeit, dem Monsun, steige das Wasser immer höher, fast jedes Jahr. Und er selbst habe nicht mehr die Kraft, diesen Kampf weiterzuführen.
Ich habe nicht so viel finanziellen Rückhalt. Wenn ich Geld hätte, würde ich wegziehen in Gegenden, die nicht so von der Flut betroffen sind. Aber so kann ich nicht weg.
Brodsho Gopal Shah von der Hilfsorganisation CDD, der bisher nur übersetzt hat, dreht sich zu uns Deutschen und erklärt die Situation des Dorfes für uns noch deutlicher. Seine NGO helfe Menschen, die eine Behinderung haben oder behindert werden. Also auch denen, deren Leben und Überleben vom Wasser bedroht sei. Deshalb werde genau dieses Dorf auch unterstützt. Immerhin ist es bei Flut völlig abgeschnitten. Weil das Wasser aber jedes Jahr höher steigt, habe seine Organisation einen Plan, der sich anderswo auch schon bewährt hat. Das ganze Dorf, samt den Feldern und Weideflächen, soll rund einen Meter höher als der letzte Flutpegel gelegt werden. Danach, so der Plan, sollen die Häuser wieder aufgebaut, neue Brunnen und Toiletten und vielleicht sogar eine Solarpumpe installiert werden. Selbstverständlich geht das nur, wenn alle Dorfbewohner mit anpacken.
Das ist auch für die Dorfgemeinschaft eine gute Chance, denn hier entstehen Arbeitsplätze. Jeder, der mithilft, bekommt Geld dafür, einen Tagessatz. Denn hier gibt es keine Maschinen. Der Lehm muss von Hand abgestochen, auf dem Kopf nach oben transportiert und so das Plateau nach und nach erhöht werden. Außerdem zahlt die Regierung auch was für die Straßenarbeiten.
Seine Organisation stellt dafür sogar einen Ingenieur, der diese Arbeiten leite. Gopal Shah dreht sich jetzt einmal im Kreis. Er kennt offenbar die meisten Menschen hier schon länger. Immer wieder nickt er einzelnen Grüßen zu, macht Scherze oder lächelt die Dorfbewohner aufmunternd an. Und er wirkt fast stolz, als er fortfährt. Die ganze Dorfgemeinschaft in Chorchoritabari hätte sich seit Monaten auf dieses Projekt vorbereitet. Er schaut Festivalleiter Marcel Krohn direkt in die Augen. Sollte er sich entscheiden, die Spendengelder in dieses Projekt zu investieren, dann könnten die Bewohner mit der Arbeit sofort loslegen. Wenn nicht, müssten sie warten, bis wieder genug Geld für das Projekt zusammengekommen ist. Ich sehe Marcel Krohn an, dass er gerade völlig überfordert ist. Offenbar hat das ganze Dorf seit Monaten auf diesen Besuch hingearbeitet. Als Gemeinschaft, weil sie wissen, dass schon die nächste Flut ihr ganzes Dorf einfach mitreißen kann. Und jetzt stehen hier über 50 Männer, Frauen, Kinder und sogar eine Ziege um uns Besucher herum, abwartend, freundlich und irgendwie auch schicksalsergeben, bereit, alles zu tun, um ihr Zuhause zu retten. Aber mir kommen auch Zweifel. Selbst wenn dieses Dorf höher gelegt und wieder aufgebaut wird, wie lange geht das dann gut? Offenbar steigt das Wasser ja schon seit Jahren und jedes Jahr ist der Überflutungspegel höher. Egal, ob das jetzt am Klimawandel oder an etwas anderem liegt, tatsächlich sind die Menschen hier nicht sicher, jedenfalls nicht auf Dauer. Vielleicht haben meine deutschen Begleiter ähnliche Gedanken. Oder sie merken schon jetzt, ohne die anderen Projekte überhaupt gesehen zu haben, dass ihre Hilfe hier überall so dringend gebraucht wird, dass es fast schon zynisch ist, sich nur für ein Projekt zu entscheiden. Nach 1,5 Stunden verlassen wir das Dorf Chorchoritabari wieder. Wir Deutschen nachdenklich, die Dorfbewohner dagegen entspannt. Und Laili, die Dorfsprecherin, verabschiedet uns kurz mit den Worten Inshallah, so Gott will.
Yvonne Koch war das für die 100 in Bangladesch. Und am Ende gibt es eine gute Nachricht. Die rund 21.000 Euro, die die Besucher der Klingenburg-Festspiele für Bangladesch gespendet haben, die fließen jetzt tatsächlich in das Projekt.
D-Radio Wissen 100.
Und bei uns schließt sich jetzt der kleine Kreis. Angefangen haben wir mit Kiribati, einem Inselstaat knapp über der Wasserkante. Und jetzt am Ende der Sendung sind wir auf dem nordfriesischen Pendant gelandet, der Hallig. Bei den Halligbewohnern geht es eigentlich heute ja nicht so wie bei den anderen Leuten so ums nackte Überleben. Aber es geht um so eine total typische Lebensweise, die eigentlich lange Zeit an dieser Küste eben so etabliert war und die es wohl jetzt bald nicht mehr geben wird. Unsere Autorin Almut Knigge, die ist jedenfalls hingefahren auf die Hallighoge. Und kaum war sie da, dann gab es natürlich Sturm. Und als sie zurückkommt, merkt sie, da hat sich etwas verändert in mir.
Angekommen. Nach einer Zwangspause im schleswig-holsteinischen Wattenmeer wieder festen Boden unter den Füßen. In mehrfacher Hinsicht. Seitdem mich die Redaktion auf die Hallighoge geschickt hat, um dort nach dem Klimawandel zu suchen, den man auch sehen und nicht nur fühlen oder gar empfinden kann, neige ich dazu, Verse zu zitieren. Zum Beispiel: Meine Hallig, du leuchtender Edelstein, umbraust von den stürmischen Wogen, du nordische Meer, du Kämpferin, du hast mich fest ans Herz gezogen. Der Vers soll rund 100 Jahre alt sein, aber topaktuell. Eigentlich, und das ist nur ein kleines bisschen übertrieben, bin ich als anderer Mensch von Hallighoge zurückgekehrt. Und das kam so. Der frühe Morgen an der Küste ist ungastlich. Es ist windig und kalt und grau und noch stelle ich mir die Frage, warum siedeln Menschen mitten im Meer, wo die Natur mit ihren unberechenbaren Fluten seit Jahrhunderten zeigt, wer hier der Herr im Haus ist. Den Kampf mit ihr hat der Mensch bislang nur selten gewonnen. Über eine Stunde dauert die Fahrt mit der Fähre vom nordfriesischen Schlütsiel zur Hallighoge durch das schleswig-holsteinische Wattenmeer. Möwen begleiten das Schiff und sofort setzt das Inselphänomen ein. Der Blutdruck sinkt, die Lungen weiten sich. Nach einer halben Stunde kommt das platte grüne Land von Hoge in Sicht mit seinen Warften. Das sind die Erdhügel, die die Menschen aufgehäuft haben, um sich darauf ihre Häuser zu bauen und sich sicher zu fühlen. Dann legen wir an. Ich werde abgeholt.
Jetzt.
Vom Bürgermeister persönlich, Matthias Piepgras. Ich warte, während er noch mit anderen Gästen spricht. Hier kennt jeder jeden, spätestens nach 2 Tagen.
Schau mal hinten meinen Krams rein, ne?
Ja. In der Nacht kann das sein, dass wir volllaufen. Wir schon dann unterkriegen.
Das ist gut.
Das dachte ich zumindest.
Ja, für Sie gut, ja.
Wovon hängt das jetzt ab?
Wovon hängt das ab? Das hängt jetzt davon ab, wie, ob die Prognosen denn auch wirklich stimmen. Ob das wirklich hier durchgeht auch. Und wie viel Druck von außen kommt, so ungefähr. Also deswegen, es ist so an der Grenze, dass wir volllaufen.
Naja, da war ich noch optimistisch. Denn mein Zeitplan ist eng getaktet. Ankommen, ein bisschen gucken, Interviews führen, woran merkt man den Klimawandel, Wattwanderung wieder abfahren. 2 Tage maximal. Wenn die Fähren öfter fahren würden, wäre ich noch schneller weg.
Können Sie sich denn erinnern, als Sie das erste Mal tatsächlich gedacht haben, Scheiße, jetzt ist das, ist das war früher nicht, das ist jetzt Klimawandel, jetzt spürt man das hier, aber...
Das war eigentlich tatsächlich bei dem Sturm Saba. Aber direkt sagen, das ist jetzt diese Sache, da ist so viel Gefühl drin. Das ist objektiv nicht zu sagen.
Wen man auch fragt nach dem Klimawandel auf Hoge, alle erinnern sich mit Schaudern an Xaver. Am Nachmittag des 5. Dezember 2013 erreichte der Orkan die deutsche Nordseeküste. An diesem und am nächsten Tag trafen 3 schwere Sturmfluten die Küsten des Festlandes. In Hamburg wurden die zweithöchsten Pegelstände seit den Aufzeichnungen ab 1825 gemessen. An einigen Orten erreichten die Orkanböen Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern. Und gerade mal 6 Wochen vorher wütete Orkan Christian über Norddeutschland.
Der Sturm Saba war gar nicht so wahnsinnig hoch, hat aber hier eine Menge aufgeschreckt, weil es war eine sehr, sehr aggressive Welle. Die war nur 2,60 hoch insgesamt, aber die hatte richtig Power.
Xaver war anders als die anderen Stürme, die gegen Schleswig-Holsteins Westküste schlagen und die Halligen unter Wasser setzen. Er brachte Wellen mit, wie Bürgermeister Piepkras sie vor seinem Haus noch nie gesehen hatte. Er ist damals nachts raus und hat in die tosende Dunkelheit geschaut.
Also das war wirklich auch über 3 Tage Sturm. Und war schon echt heftig. Also wenn man dann nachts aufsteht und in die Welle guckt, es war 3:30 ungefähr, das war Respekt einflößend.
Beim letzten Landunter, da ist er noch nicht mal aufgestanden. Insofern ist es gut, wenn man sich ab und zu noch mal an Xaver erinnert.
Wenn Sie hier sehen, so hoch ist das Wasser beim letzten Landunter gewesen. Das sehen Sie an diesem Teakwallen in Mittelmeer.
Das ist das, was auf den Wiesen liegen bleibt, wenn sich das Wasser wieder zurückgezogen hat. Wie eine Markierung quasi. Was auch passiert, wenn man Kaffee oder Tee zu lange in der Tasse lässt.
Und das war?
Das war jetzt vor 2 Tagen. Also wir hatten gerade ein sattes Landunter. Auch ein bisschen überraschend, dass es so hoch gekommen ist. Und Sie sehen ja, wie hoch das dann einfach so ist. Ne? Das kann man jetzt überall an den Werften so sehen. Hier ist gerade mal relativ viel Teak, nennt man das, also das Getreibsel, gewesen. Und jetzt wollte ich Ihnen eigentlich unsere Halligkirche zeigen. Da kann man auch schon 2, 3 Sachen sehen. Sie sehen von Weitem ja, dass dieses Gebäude auch einfach so ein bisschen verschwindet. Können Sie das so mitkriegen?
Ja, das kriege ich mit. Die Häuser sind fast alle nur zur Hälfte zu sehen. So als lägen sie in einem Suppenteller. Um sie herum ein Erdwall, der immer höher und höher wird.
Je mehr wir aufwerften, umso, und das ist das Problem, umso mehr verschwinden natürlich die Häuser. Und hat auch etwas Positives wie Negatives. Auf der einen Seite hält es viel ab. Und auf der anderen Seite ist eine Badewanne, wenn die dann vollgelaufen ist, dann hat man natürlich auch Schwierigkeiten, weil das länger am Haus steht.
Wenn es dann darüber schwappt, ist
ja
doof. Ne?
Dann ist, ja, das haben Sie richtig formuliert, das ist doof.
Wir fahren weiter über Hoge. Der Himmel ist aufgerissen, die Sonne scheint, von Sturm keine Spur. Neben der Kirche steht ein Pfahl. Ringe markieren, wie hoch das Wasser hier schon gestanden hat. Dass dabei tausende Menschen gestorben sind, wundert nicht mehr. Die große Mandränke nennen die Hoger das, im Januar 1362 zum Beispiel. Und es wundert auch nicht, dass der Bürgermeister die ganze Zeit auf sein Handy schaut. Die Wetter-App ist im Dauerbetrieb.
So, hier will ich Ihnen jetzt einiges zeigen.
2 Häuser, eins davon von 1750, das andere ist rund 200 Jahre jünger. Beide gehören dem Bürgermeister, beide vermietet er. Im Sommer sind die beiden Friesenhäuser bei Touristen sehr beliebt, romantisch, ursprünglich. Hinter die Erdhügel geduckt vermitteln sie ein Gefühl von Sicherheit. Trügerischer Sicherheit, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Aber wir haben hier auch natürlich Vorsorge getragen. Also alle, wenn Sie jetzt reingucken, ist es vermietet, aber wenn Sie jetzt reingucken, die Steckdosen sind alle in 1 Meter Höhe. Also wir sind darauf eingerichtet, dass hier 1 Meter Wasser ins Haus kommen könnte. Wir haben Abläufe in jedem Raum vor jeder Tür zu einer zentralen Pumpe und würden das wieder dann versuchen rauszupumpen, das Wasser.
Für mehr als 1 Million Euro wurde der Erdhügel um das alte Haus noch einmal verstärkt und erhöht. Irgendwann ist Schluss damit, dann geht es nicht mehr höher.
Also es ist so das normale Werden und Vergehen sozusagen.
Ja, fällt nicht immer leicht. Einfach wenn man das so sieht, weil wir mittlerweile einfach so denken, wenn wir bauen, machen wir es für alle Ewigkeit. Aber hier ist Bauen nicht für die Ewigkeit.
Aber auch die Steckdosen in Bauchnabelhöhe, das ist immer noch nicht der Klimawandel zum Anfassen, den ich ersuchen soll. Das ist die Natur, die den Menschen in Abständen immer mal wieder in die Schranken weist. Kurzer Stopp im Gemeindebüro.
Hast du was gehört, Hartwig? 1,50 Meter, aber hast du mehr gehört?
Nee, 1,50 Meter nur.
Morgen früh Windstärke 10.
Ja, 1,50 Meter.
Matthias Piepgras, der Bürgermeister, ist ein vielbeschäftigter Mann. Er mischt aktiv mit, wenn es um die Zukunft der Halligen geht. Arbeitet mit am Konzept Hallig 2050, zusammen mit Wissenschaftlern, Umweltschützern und Politikern. In den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten haben sie auf Hoge einen Deich um die Hallig gebaut, der Flutwasserstände bis 1,50 Meter über normal draußen hält. Sie haben die Warften erhöht. In den Wohnhäusern gibt es Schutzräume in den Obergeschossen, die auf eigenen, tief im Boden gründenden Fundamenten stehen. Aber all das reicht nicht. Wie sollen die Häuser der Zukunft auf den Halligen aussehen? Eine Idee sind hydraulische Stützen oder gleich schwimmende Häuser. Wie sieht der Deich der Zukunft aus? Der Mensch neigt ja normalerweise nicht dazu, weit über seine eigene Lebenszeit hinauszudenken. Aber das muss er beim Küstenschutz tun, denn der Klimawandel ist ein träges Phänomen. Was jetzt visionär erscheint, ist es eigentlich schon gar nicht mehr. Und wie Piepgras immer sagt, man kann es nicht sehen, nur spüren. Ziel ist es, mit dem Meer zu wachsen, so wie es die Holländer machen, für natürlichen Sandnachschub für die Küste sorgen, damit das Watt als Teil des Küstenschutzes in ausreichendem Maße mit dem steigenden Meeresspiegel mitwachsen kann.
Mal gucken. Was ist das jetzt?
Das ist Windfinder. Und bei Windfinder gucken wir, um 22 Uhr heute Abend geht's los. Vorher ist relativ wenig Wind.
Ja.
Um 22 Uhr geht's los mit 7 bis maximal 10. Es könnte auch gut gehen, ne? Es könnte auch gut gehen.
Könnte.
Könnte. Der Tag geht zu Ende mit einem ordentlichen Bier und einem Krambrot. Die Nacht wird dann ungemütlich. Ich wache vom prasselnden Regen auf. Der Wind heult ums Haus, stockdunkle Nacht. So hört sich Windstärke 10 an, Orkanböen. Am Morgen dann der Blick aus dem Fenster, quasi direkt ins Wasser, Land unter. Wunderbar. Lange frühstücken. Dann lesen. Kaffee trinken. Nochmal lesen. Und dann ein kleiner Spaziergang. Ich gehe nach draußen, komme aber nicht weit. Überall Wasser. Aus der erhofften Entschleunigung wird gnadenlose Unruhe. Ich gehe wieder rein und schaue Naturfilme.
Hoge ist mit 5,5 Quadratkilometern und 9 bewohnten Warften, auf denen ca. 120 Einwohner leben, die zweitgrößte Hallig an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste.
Früher wurden Mensch und Tier schon mal fortgerissen von der Flut. Damals verbrachten die Halligleute die langen Winterabende mit den Nachbarn. Bei Teebrunnen spielte man Karten und erzählte sich Geschichten. Wenn man vor der Tür ein merkwürdiges Geräusch hörte und anschließend eine Pfütze auf dem Boden stand, dann war der Gonger da gewesen. Ein Seefahrer aus der Familie, der Mann oder Sohn vielleicht, der ums Leben gekommen, in seiner Todesstunde die Liebsten noch einmal besucht. Gruselig. Ich rufe beim Pegeltelefon an.
Wasserstand in Zentimeter, Pegel 0 bezogen. 7, 3, 6, Tendenz fallend.
Keine Veränderung. Und ich fühle mich wie mit 100 Stundenkilometern gegen ein Stoppschild gerast, aus vollem Lauf gebremst, zur Untätigkeit verbannt. Das entschleunigt mich nicht, sondern macht mich nervös. Das überflutete Land verstärkt den Eindruck der Weite nur noch, einer Weite, in der ich mich auf seltsame Art verloren und geborgen zugleich fühle. Der Wind nimmt ab. Ich schaue in die unverstellte Ferne und ich verstehe plötzlich, warum Bürgermeister Piepgras dafür kämpft, dass diese leise, konturenlose Landschaft genauso leise und konturenlos bleibt, wie sie es jetzt langsam wieder wird. Und ich lerne Demut. Am nächsten Tag ist das Wasser fast wieder abgeflossen. Aus dem schwarzen Schlick recken sich Grasbüschel. Enten watscheln alleine oder in kleinen Gruppen von einer Pfütze zur nächsten. Und spitzschnabelige Vogelhorden lassen es sich auf den Buhnen gut gehen. Und ich sehe dann doch noch etwas, was den Klimawandel anfassbar werden lässt. Wenn man denn gerne Strandkrabben anfasst, erklärt mir Viola, die ich besuche, als die Schutzstation Wattenmeer wenigstens mit Gummistiefeln wieder zu erreichen ist.
Früher war es so, dass der Winter so kalt war, dass die Strandkrabben hier vorne gar nicht bleiben konnten. Die mussten raus in die offene Nordsee, weil es da wärmer war. Und so hatte die Miesmuschel Zeit, im Winter ihre Eier zu legen. Die konnten dann erstmal ein bisschen kräftiger werden. Und wenn dann die Strandkrabbe im Frühjahr, Ende des Frühjahrs, wenn es wieder ein bisschen wärmer wurde, zurückkam, waren die Miesmuscheln aber so, schon so stark und kräftig, dass sie nicht mehr gefressen werden konnten.
Jetzt ist es so warm, dass die Strandkrabbe gar nicht mehr ins Meer zurück will.
Und so haben die Strandkrabben eine super Nahrungsgrundlage, nämlich die kleinen Miesmuscheln, die noch gar keine Schale um sich drum haben. Und da freut sich die Strandkrabbe, weil sie kann sich schön den Bauch vollschlagen. Aber es gibt halt immer weniger Miesmuscheln hier.
Im Watt zeigt der Klimawandel am deutlichsten sein Gesicht. Das Seegras stirbt, weil die Wattschnecke durch die stärkeren Fluten sich nicht mehr halten kann. Und weil die Wattschnecke fehlt, hat der Knut nichts mehr zu fressen. Und weil das Seegras stirbt, muss auch die Ringelgans hungern.
Dann gibt es aber auch noch andere Auswirkungen, nämlich zum Beispiel die Versauerung der Nordsee.
Und das hat zur Folge über mehrere Stationen, dass im Endeffekt die ganzen Schalentiere immer dünnere Panzer kriegen, die Muscheln immer poröser werden und so leichtere Beute für ihre Feinde werden. Wie man es dreht und wendet, das Ökosystem ist aus dem Gleichgewicht. Da ist er dann also doch, der Klimawandel zum Anfassen.
Und da ist halt auch immer die Frage am Ende unserer Watt-Exkursion, ja, warum sind die Halligen und Inseln so wichtig? Warum sagt man nicht, die Menschen, die hier sind, können doch auch einfach aufs Festland umgesiedelt werden?
Weil die Halligen eben auch als Wellenbrecher dem Schutz des Festlands dienen, sagt der Bürgermeister, den ich nach 5 Tagen auf der Fähre wieder treffe. Auch er ist genervt und will mal wieder weg, aufs Festland, nach Hamburg, fürs Wochenende, festen Boden unter die Füße kriegen.
Da hat der Klimawandel ihr geholfen, intensiv und etwas länger als gedacht über das Klima nachzudenken. Almut Knigge war das.
D-Radio Wissen. 100.
Und das war die 100 über den Klimawandel untergehen mit Ansage. Danke dafür an Gönner Kettels für ihre Reportage aus Kiribati, an Yvonne Koch für ihr Stück aus Bangladesch. Danke an Almut Knigge, die auf der Hallig-Hooge war, und an Niloufar Elhami für die Redaktion. In der Technik war Norman Wollmacher. Euch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Stefan Beuting.
Die Radio Wissen. 100.
Also irgendwie war das ja sowieso schon eine total weite Reise nach Kiribati. 31 Stunden reine Flugzeit, also total verrückt, so weit bin ich echt noch nie gefahren. Und dann war so der große Schock vor Ort, dass es einfach mal überhaupt kein Handynetz gab und auch kein Internet. Da wird man ja erstmal total panisch, weil man es ja gar nicht gewohnt ist, dass man nicht ständig auf dem Smartphone irgendwie was nachgucken kann oder so. Und dann habe ich mich natürlich sofort informiert und rausgefunden, man kann irgendwie SIM-Karten kaufen, aber die sind nur ganz selten vorrätig, weil es ist halt eine Insel und da kommen Sachen einfach mal nicht. Und dann bestellen die was und dann dauert das ein paar Monate, bis es da ist. Und dann irgendwie habe ich einen halben Tag nur damit verbracht, mir irgendwie so eine SIM-Karte zu beschaffen. Und mit dem Ergebnis, dass ich dann auch immer noch kein Netz hatte. Also das war irgendwie am Anfang total stressig. Und hinterher, aber so nach ein paar Tagen, hat sich echt so eine Ruhe eingestellt. Und dann fand ich es total angenehm, mal nicht ständig connected zu sein.
Bangladesch ist für mich das Land der Flüsse, im Positiven und im Negativen. Klar, ich sehe bei meinen Reisen die Auswirkungen, die diese Überschwemmungen haben, was für Leid sie bei Menschen, Tieren und Häusern hervorrufen. Aber ich erlebe die Flüsse auch im Normalzustand. Und dann hat dieses Wasser, dieses Fließen und die Reisfelder drumherum etwas unheimlich Harmonisches. Bangladesch ist das Land der Extreme für mich und ein Land, das mich unglaublich fasziniert.
Also ich habe bis jetzt bei einer Recherche noch nie so viel über mich selber gelernt wie in diesen paar Tagen auf der Hallig. Weil ich zwangsentschleunigt worden bin durch diese Sturmflut, die sich nicht bzw. ganz spät angekündigt hat. Und es war für mich wie mit Vollgas gegen eine Mauer fahren. Und ich hatte keine Angst, aber ich war total unruhig, weil ich das nicht gewohnt war, einfach dieses Nichts tun können. Und ich ziehe meinen Hut vor den Hallig-Bewohnern, die extrem cool bleiben, auch wenn das Meer, wie sie sagen, jetzt schon Fieber hat.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dradiowissen.de.